Wie wirkt Cannabis eigentlich überhaupt im Körper? Also was passiert da, wenn Menschen Cannabis oder THC konsumieren?
Ja, okay, also Cannabis wird in verschiedenen Formen aufgenommen. Es kann inhaliert werden, es kann in Flüssigkeiten oder in Keksen aufgenommen werden. Also man muss es immer vorher erhitzen, damit es überhaupt wirksam wird. Und dann wirkt es eigentlich relativ schnell. Es macht ein angenehmes, entspanntes Wohlbefinden, fördert den Schlaf, wirkt ausgleichend und macht auch angenehme Gedanken. Ja, das ist die Hauptsache, warum Menschen das anwenden.
Aus Ihrer Perspektive als Suchtmediziner, also nicht als Konsument, sondern wirklich aus medizinischer Sicht, was denken Sie denn, in welche Richtung gehen wir denn, wenn wir über die Legalisierung von Cannabis sprechen?
Ja gut, ich muss dazu sagen, ich bin also Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, behandle nicht nur Suchtkranke, sondern auch Patienten mit Schmerzen und alte Menschen in der Pflege. Und ich habe jetzt seit 2017 auch Erfahrungen bei vielen Menschen gemacht in der medizinischen Anwendung von Cannabis und kann sagen, dass ich hier überwiegend positive Erfahrungen habe. Und auch bei den Behandlungen von Patienten mit Drogenproblemen, die in unserer Praxis betreut werden, im Substitutionsprogramm, also ehemals heroinabhängige oder opiatabhängige, habe ich gute Erfahrungen mit Cannabis gemacht und bin da eigentlich nicht nur dagegen, weil viele das auch in ihrer Therapie anwenden, gleichzeitig um Abend noch schlafen zu können, um sich zu entspannen, also keineswegs um Rausch zu bekommen. Und das ist eine wichtige Erfahrung, die ich selber gemacht habe und kenne natürlich auch viele Arbeiten aus der Literatur, aus Studien, wo man sagen kann, dass Cannabis weltweit angewandt wird und dass es bisher eigentlich unter Cannabis keine Toten und keine ganz schweren Erkrankungen gegeben hat, außer eben im Jugendalter, wo es tatsächlich nicht angewendet werden sollte. Aber insgesamt kann man also wirklich sagen, ist Cannabis von den rauscherzeugenden Substanzen eine der weniger gefährlichen.
Ja, Sie haben ja auch gerade gesagt, dass viele Menschen Cannabis auch konsumieren, um gar nicht um sich vorrangig zu berauschen, sondern wirklich einfach um sich zu beruhigen, abends besser einschlafen zu können. Ja, also einfach ne, als Mittel, das so in den Alltag eingegliedert wird, ohne sich ja da, wie man umgangssprachlich vielleicht sagen würde, rauszuschießen. Cannabis macht tatsächlich also nicht körperlich abhängig im klassischen Sinne, wie man das zum Beispiel von Alkohol kennt, doch es kann eben anders abhängig machen, wenn sich Leute daran gewöhnen. Es gibt Leute, die, wenn sie aufhören zu konsumieren, das subjektive Gefühl haben, es würde ihnen was fehlen. Man spricht dann von der sogenannten psychischen Abhängigkeit. Was können Sie uns denn darüber erzählen, gerade denn auch, also wie Sie ja gerade schon beschrieben haben, wenn Menschen das eben zum Beispiel zu Beruhigungszwecken nutzen?
Also im medizinischen Bereich wird Cannabis in sehr geringen Dosierungen angewendet. Die liegen also um ein Zehnfaches niedriger als es zum Beispiel von Menschen, die es kiffen, also verbrennen und inhalieren, gebraucht wird. Also wir liegen dabei Höchstdosierungen von 50 Milligramm am Tag. Ein normaler Kiffer hat so 200, 300, 500 Milligramm am Tag. Das sind also keine vergleichbaren Dosierungen. Und selbst bei den Menschen, die es zum Berauschen einsetzen, muss man sagen, es fällt diesen überwiegend relativ leicht, erstmal das abzusetzen. Es gibt also keine körperlichen Entzugserscheinungen wie beim Heroin. Es gibt natürlich ein Verlangen nach diesem angenehmen, traumhaften Zustand und es wird in die Tagesstruktur eingebaut. Man braucht es also zum Beispiel zum Einschlafen oder zum Abschalten. Und das fehlt einem dann natürlich, ja. Aber selbst bei Patienten, die es sehr lange genommen haben, stellen wir fest, dass es eigentlich dann auch ohne Probleme verlassen werden kann. Es gibt einige Tage, wo es einem vielleicht wirklich fehlt im Alltagsgebrauch, aber dann ist es nicht so, dass man sehr darunter leidet, es nicht zu haben.
Mal vom Ernstfall oder also auch einen abstrakteren Fall ausgehend. Was wären denn konkrete Probleme, die der Konsum von Cannabis auslösen kann, außerhalb von psychischer Abhängigkeit?
Also bei Überdosierungen kommt es eben tatsächlich auch zu Benommenheit, zu Trancezuständen, die eine konzentrierte und Aufmerksamkeit gesteuerte Teilnahme am täglichen Leben einschränken, das muss man sagen. Also das trifft natürlich bei vielen Rauschdrogen zu und bei Cannabis auch. Andererseits kommt es tatsächlich, das muss man sagen, wenn es von Menschen genommen wird, die sich im Alter zwischen 11 und 21, 22 Jahren befinden, zu tatsächlichen Erkrankungen. Es kann auch außerhalb dieser Altersgruppen passieren, dass jemand krank wird durch Cannabis, aber es muss eine besondere Disposition vorliegen. Und im Alter eben der Pubertät und der Adoleszenz ist es so, das Gehirn reift in dieser Zeit und bildet Belohnungssysteme heraus, die sehr wichtig sind für die Motivation und für die Spezialisierung, Individualisierung des Menschen. Und wenn man da sozusagen mit dem Hammer draufschlägt und große Mengen an Cannabis zuführt und ständig zuführt, dann wird dieses System und diese Fähigkeit, sich selbstständig zu entwickeln, stark beeinträchtigt und bei besonders disponierten Personen führt es sogar zu Psychosen oder anderen psychischen Störungen, die dann auch bleiben und wiederkommen. Außerhalb dieser Altersgruppen tritt das eigentlich sehr, sehr selten auf.
Eine Sorge, die in der Legalisierungsdebatte häufig auch angesprochen wird und das nicht nur in Bezug auf Cannabis, sondern eigentlich in Bezug auf alle Drogen, ist ja die, dass es zu einem massiven Anstieg von Konsum kommen könnte oder würde, wenn wir also auf das Risiko einer allgemein berauschten Gesellschaft zusteuern. Also wenn man sagen würde, okay, man legalisiert das Ganze jetzt. Was halten Sie von solchen Befürchtungen? Vielleicht auch mit einem Blick oder auch mit einem Vergleich mit anderen Staaten, denen Cannabis längst legalisiert ist. Und wie bewerten Sie diese Debatte? Vielleicht auch im Hinblick auf andere Drogen, Stichwort Alkohol zum Beispiel, der legal ist.
Ja, viele interessante Fragen. Zunächst, also in den Ländern, wo es zugelassen wurde, legalisiert wurde, besonders in einigen Staaten der USA, hat es sich nicht gezeigt, dass der Konsum von Cannabis auch in den schwierigen Altersgruppen dadurch zunimmt. Im Gegenteil hat sich in einigen USA-Staaten sogar gezeigt, dass die Sterblichkeit an Opiatüberdosierungen dort zurückging in den betroffenen Gruppen Opiatabhängiger, also zum Teil um 25%, das ist ja bemerkenswert. Zweitens kam es eben tatsächlich durch die Entkriminalisierung auch zu deutlich weniger schädlichen Gebrauch von Cannabis. Also man bildet eine Kultur heraus, man tauscht sich aus und wir erwarten ja auch, dass es hier in spezialisierten, lizenzierten Geschäften von kundigen Personen verkauft, abgegeben wird, die auch beratend tätig sind. Und wir erwarten auch, dass im Prinzip das, was sich im Moment schon abzeichnet, dass nämlich das Straßencannabis mit Heroin, mit Fentanyl und anderen ziemlich gefährlichen Drogen versetzt wird, damit man eben körperlich abhängig wird und weiter beim Dealer kauft, dass diese Entwicklung zurückgeht, wenn Cannabis legalisiert wird.
Ja, da haben Sie ein ganz gutes Stichwort genannt, nämlich auf den letzten Punkt würde ich jetzt auch gerne in meiner nächsten Frage eingehen. In den letzten Tagen kam die Diskussion auf, die durch SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach ausgelöst wurde. Also dieser berichtet eben von diesen Heroinbeimischungen in Cannabis, das auf der Straße verkauft wird. Was halten Sie denn als Suchtmediziner von diesen Thesen, beziehungsweise was denken Sie, wie häufig taucht das auf und welche Möglichkeiten oder auch Risiken in der Sicherheit der verkauften Substanzen sehen Sie denn in der möglichen Legalisierung von Cannabis?
Ja, das kann ich eigentlich in gewisser Weise bestätigen. Wir haben also ja Drogenkonsumenten, wo wir auch Drogenscreening-Untersuchungen durchführen. Und gerade in der letzten Zeit stellen wir fest, dass eben tatsächlich bei Konsumenten von Cannabis andere Stoffe in dem chemischen Nachweis, den wir vornehmen, dann gezeigt werden können. Es ist allerdings, muss man sagen, nicht so, dass es Heroin ist, wie Herr Lauterbach annimmt, sondern es sind oft leicht erhältliche, aber starke opioidhaltige Medikamente wie Fentanyl oder Oxycodon, die beigemischt werden. Die erfüllen nämlich den Zweck auch, dass man abhängig wird davon. Und es sind vor allen Dingen auch Substanzen, die wir schwer nachweisen können, synthetische Cannabinoide oder andere Designer-Drogen, für die das die herkömmliche Labordiagnostik noch nicht so eingerichtet ist. Man kann es in Speziallaboren nachweisen und das stellen wir auch fest. Eine große Gefahr geht nicht von dem herkömmlichen, normalen Cannabis aus, das im Balkon angebaut wird oder dann hoffentlich auch bald freigegeben zu kaufen ist. Da weiß man genau, was drin ist. Eine Gefahr geht aus von den auf dem Schwarzmarkt gehandelten Cannabisstoffen, in die was anderes eingemischt wird. Und da sind zum Beispiel künstliche Cannabinoide dabei, die eine 800-fache so starke Wirkung haben wie das normale herkömmliche THC. Und da wird es natürlich gefährlich.
Und dann abschließend hätte ich noch eine Frage. Wie sollte denn Ihrer Meinung nach eine Legalisierung von Cannabis aussehen bzw. ablaufen und wie sollten dann Verkauf und Konsum geregelt werden?
Dazu habe ich nicht so detaillierte Vorstellungen, aber es gibt so ein paar Eckpunkte, die wir sehr empfehlen würden. Also es sollte tatsächlich der Jugendschutz sehr gut beachtet werden. Wir hoffen bei der Jugend eher auf Aufklärung, so wie sich das beim Zigarettenrauchen oder bei der Anwendung von Crystal auch schon gezeigt hat, dass es also durchaus Jugendliche auch verstehen, wo die Gefahren stehen. Jugendliche sind nicht Deppen, sondern sie sind in ihren Pairgruppen durchaus interessante Diskussionsgruppen, die solche Themen behandeln. Und wir glauben, dass das also weiter auch gewährleistet werden kann und vielleicht besser gewährleistet kann, als dass man das gefährliche Spiel noch durch gesetzliche Hürden anheizt sozusagen. Andererseits glaube ich, dass auch diejenigen, die Cannabis für sich zum berauschenden Konsum, aber vor allen Dingen auch als Alltagshilfe kaufen werden, dass die gut beraten werden und dass es nicht das in einem Supermarkt an der Kasse so gibt, sondern in spezialisierten Geschäften, ja, die auch ausgebildete Berater und Verkäufer haben.
Und nehmen wir jetzt mal an, also Cannabis würde in den kommenden Monaten oder Jahren legalisiert werden. Wie blicken Sie ganz persönlich als Suchtmediziner auf eine mögliche Legalisierung?
Also als Suchtmediziner sehe ich weniger Bedenken im gefährlichen Gebrauch von Cannabis, vor allen Dingen eben mit diesen nicht kontrollierten Substanzen. Da auch Vorteile für die Patienten, die auch weiterhin konsumieren werden. Wir sind in einer rauschakzeptierenden Gesellschaft und die Bedeutung von individuellen Rauschbiografien, das wird sich weiter steigern. Wir können da nicht die Augen zumachen. Aber wir wollen natürlich der Harm Reduction, wollen ein Selbst ein bewusstes, aber auch kontrolliertes Umgehen mit der Rauschdroge bei den Konsumenten erzeugen. Und andererseits sehe ich natürlich auch die Vorteile in der Anwendung als pflanzliche Medizin. Cannabis ist zurzeit für den Medizinalgebrauch unheimlich teuer. Das wird durch diese Hochsicherheitsauflagen erreicht, dass man also es in besonderen Werkhallen, die hoch bewacht sind, produziert, dass man enorme Vorschriften und Anforderungen an den Vertrieb und an die Abgabe stellt und dann die Qualitätskontrolle übertrieben genau durchführt. Das alles macht Cannabis-Medikamente zum Beispiel so teuer, dass man sie sich in der Praxis gar nicht leisten kann. Und ich hoffe, dass das auch mit der Freigabe dazu führt, dass man da auf dem Boden bleibt und eine qualitätsgeprüfte, aber gut erreichbare Volksmedizin wieder in die Hände der Menschen und der Verbraucher gibt.